In der schrecklichen Finsternis der Zukunft gibt es nichts als Krieg. Puh, also so richtig spannend klingt das doch eigentlich nicht, oder? Ich meine, nichts als Krieg, da kann ich auch auf Twitter gehen. Nichtsdestotrotz ist das Warhammer 40k-Universum, dessen Leitspruch das ist, durchaus faszinierend und auch durchaus erfolgreich, was seine Videospielumsetzungen angeht. Zuletzt hat Space Marine 2 gezeigt, dass Warhammer geboren ist für eine Atmosphäre, die man mit dem Kettenschwert schneiden kann und die auch darüber hinweg tröstet, dass das Spiel manchmal ein bisschen gestreckt wirkt. Jetzt ist die Frage, woher kommt diese Atmosphäre? Oder kann man das Warhammer 40k-Setting einfach auf alle mittelmäßigen Spiele pinseln, damit sie irgendwie cool werden? Nein, das ist Ketzerei, damit fangen wir gar nicht erst an. Deshalb begrüße ich nun schnell meine beiden Co-Gründerväter hier beim GameStar Voxcast. Ich bin Interrogator Micha. Mir zugeschaltet am Redaktionskogitator ist der Primarch der Legio Stellarum und erste Skriptor des Adeptus Ludens, der sich in den letzten Jahren regelrecht reingebohrt hat in Warhammer 40k und seine Hintergrundgeschichte wie ein Boltergeschoss in einen Orkpanzer. Herzlich willkommen, Bruder Dimitrios, der Glorreiche.
Hallo, Micha.
Live vom goldenen Schreibtischstuhl in einer Höhle tief unter München, wo er nur durch das tägliche Opfer von 10.000 Twitch-Zuschauern am Leben erhalten werden kann, begrüße ich zudem seine Majestät, den Knechter der Seelen, Imperator Mauritius II.
Oh, da hat sich jemand wirklich Wahnsinn. Mühe gegeben. Ich gebe zu, es ist ja, diese glorreiche Runde ist ja jetzt schon ein Weilchen wieder her. Ja. Jetzt habe merke ich doch, dass ich deine von mir ja viel kritisierten, geistlos vorgeschriebenen Einleitungen doch irgendwie vermisst habe.
Ja, weil ich genau das erwartet habe, darf ich nachschieben, dass Mauritius der Erste natürlich der Profiboxer ist, der ehemalige Profiboxer Maurice Weber.
Geh doch weg, was soll aber das denn jetzt?
Ja, Ketzerei natürlich. Aber ich sag mal, hier, wenn Stefan Raab mit einem Boxkampf zurückkommen kann, dann, ne, weißt du, was auch bei dir eines Tages ansteht als Comeback? Ich will diesen Boxkampf noch sehen.
Influencer-Boxen, ja.
Ja, Weber gegen Weber. Anyway, wo wir gerade bei aufs Maul sind. Dimi, du hast deine Meinung um 180 Grad gedreht, was Warhammer und vor allem Warhammer 40k angeht. Früher fandst du es doof, jetzt sagst du kannst nicht mehr genug davon bekommen. Was ist passiert?
Ja, ist eigentlich ein Sakrileg, dass man im heutigen Online-Zeitalter seine Meinung ändert, wenn man merkt, dass man bestimmte Perspektiven noch nicht eingenommen hat. Ah ja, ich weiß, ich bin Pionier.
Völlig aber neue Ideen hat er hier. Allein dafür wird ja die Inquisition schon vorbeischauen.
Absolut, ja. Der freie Wille, ja. Ich habe sogar hier im Podcast schon über Warhammer gelästert. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge oder in welcher Konstellation. Es ist lange her, aber ich glaube, da ging es damals darum, ob wir uns mit den Universen, die wir geil finden, identifizieren können müssen, um damit Spaß zu haben. Und ich war damals der Meinung, dass Warhammer 40k mir genau das halt zu wenig bietet, weil es ja, wie du auch schon hast anklingen lassen, sehr wenige Fraktionen gibt in Warhammer, wo man sagen kann, eigentlich gibt es ja keine, wo man sagen kann, das sind die Guten, sondern es ist halt, sind halt alles, meistens sind es einfach faschistische Imperien. Und ich würde mal behaupten, da kann sich keiner von uns mit identifizieren. Und mir ist es halt schwer gefallen, mit dieser überdrehten Karikatur anderer Imperien irgendwie mich so einzufinden. Und dann hat Maurice mir aber immer gesagt, bleib da dran. Das ist durchaus, man muss da so eine Art Doppeldenk hinbekommen. Und wenn man das schafft, ist es halt mega Hammer. Und da bin ich halt dran geblieben. Und was bei mir so für den Klick gesorgt hat, war die Horus-Heresie, also die Buchreihe aus, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt am Ende waren, 65 Romane, irgendwas, 60 Romane,
57 Romane. Das sind sehr, sehr viele, ja.
Genau, die jetzt ja auch erst, glaube ich, letztes Jahr abgeschlossen wurde, also zumindest jüngst abgeschlossen wurde, nach vielen, vielen Jahren. Und diese Horus-Heresie erklärt ja eigentlich, dass die Vorgeschichte vom Warhammer 40k-Universum, also es ist ja eigentlich Warhammer 30k, und es erzählt so ein bisschen, wie das Imperium von einem leuchtenden Projekt der Menschheit zu einem ultrafaschistischen Terrorregime werden konnte. Und sehr viel von dem, was in der Horus Heresy halt vorkommt, wirkt halt nach bis ins aktuelle Warhammer-Universum. Und die Art und Weise, wie das geschrieben war, das hat mich gekriegt. Weil auf der einen Seite du diese Charaktere hast, diese Space Marine Waffenbrüder, die halt wirklich innerhalb ihres Systems nach bestem Gewissen so handeln, wie sie es halt richtig finden. Mit diesem ganzen Pathos von wegen, wir sind doch alle Brüder und wir machen doch hier das Richtige und wir würden einander nie verraten. Dann hast du eben Horus, der den größten, edelsten Primarchen, der halt ähnlich wie ihr Darth Vader dann seine eigenen Legionen verrät. Und das ist natürlich alles sehr hochtrabend vorgetragen und so. Aber schon so, dass man mitfühlt. Und gleichzeitig eben eingebettet in dieses, wie Maurice auch sagt, in dieses völlig abgedrehte Szenario. Also da habe ich zum ersten Mal diesen Doppeldenk hinbekommen und wollte danach einfach immer mehr wissen darüber und habe dann alle möglichen Spiele gespielt und weitere Bücher gelesen. Ich bin jetzt auch erst in Band 7 oder so, aber habe dann noch andere Sachen nachgeholt, wie hier den Inquisitor Eisenhorn und so. Und jetzt bin ich voll drin. So sehr, dass ich habe einen Guide geschrieben, einen Story Guide zu Space Marine 2. Und da haben mir die GameStar-User, die ja kritisch sind, drunter geschrieben, man merkt nicht, dass ich erst mich seit 2-3 Jahren da einarbeite. Und das war der absolute
Von Warhammer-Fans, glaube ich, sehr hohes Lob. Ich finde, du sprichst da was an. Es hat auch einer der bekannteren Warhammer-Autoren mal gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Dan Abnett war. Er hat gesagt, irgendwie in der, es gibt ja diesen Spruch, so in the grim dark future, there's only war. Und er hat irgendwie gemeint, there's not only war, there's real people there too. Also es gibt da auch echte Menschen. Und das, finde ich, ist durchaus eine Brücke, die man schlagen kann, wenn man diese Identifikation will, wie du sagst, dass es ja, es gibt einerseits die Fraktionen und man ist vielleicht nicht irgendwie der Meinung, ich identifiziere mich jetzt mit dem Imperium als Ganzes an sich. Aber wie du sagst, mit den einzelnen Leuten, die irgendwie halt in diese Welt hineingeschmissen werden. Und das ist ja oft für Szenarien ein interessantes Gedankenexperiment. So, wie verhalten sich denn Leute, auch wenn es ja ihrerseits auch schon oft überdrehte Übermenschen sind, aber wie verhalten sie sich in unmöglichen Situationen? Ist ja, glaube ich, auch, woher zum Beispiel die Faszination für Zombie-Szenarien herkommt. Zombies an sich sind ja nicht interessant. Man identifiziert sich auch nicht mit der Postapokalypse, aber man identifiziert sich vielleicht damit mit einer Ellie und einem Joel, so die irgendwie versuchen, da durchzukommen. Und dann wird dir Wissen auch aufgezeigt, aber guck mal, die Menschheit würde vielleicht auch so und so reagieren, wenn sie, ne, also dann gibt's halt hier die Kannibalen und sonst was, und weil es keine Welt mehr ist, die unserer Bequemen irgendwie nahe ist. Und das ist wahrscheinlich auch wieder potenziell viel zu tief analysiert für sowas wie Warhammer, aber ich finde, das ergibt halt schon Interesse. Da hast du halt auch, was macht denn ein normaler Soldat, der ja wirklich seine Taschenlampe im Grunde als Lasergewehr hat, ja, wenn er halt gegenübergeworfen wird einem jahrtausende alten ägyptischen Killer-Skelett-Cyborg? Ne? Ja, shit happens, ja. Deal with it.
Ja, eine erfolgreiche Operation des Astra Militarum hat ungefähr 95% Verluste. Ja. Ich finde, mir ging's immer eigentlich wie Demi, was dieses 40K-Universum anging, weil es halt auch so, es ist halt so ein lächerliches Universum eigentlich, so lächerlich überzogen, ne? Einerseits, klar, man sieht halt diese satirischen Ebenen, einerseits auf den Faschismus, andererseits so auf irgendwie, das ist ja damals entstanden auf Thatcher-England, wo irgendwie der Mensch nichts zählt, außer als Arbeitsdrohne, am besten noch irgendwie lobotomisiert, dass er dann automatisch vor sich hin arbeitet. Gut, das hat Margaret Thatcher jetzt nicht selber gesagt, aber so ist es im Spiel, deswegen Satire, ne? Bevor es da Missverständnisse gibt. Also klar, das steckt da alles drin, aber es ist halt gleichzeitig dieses, ja, halt der Space Marine ist halt eigentlich ein laufender Tank mit Testosteron, der alles zu Brei stampft, was sich der Menschheit in den Weg stellt. Dazu noch diese ewige, gediegene Schwere, die immer so über diesem Imperium liegt, mit seinen toten Schädeln, seinen Ritualen, seinen Kerzen und seinem Weihrauch. Also ich dachte auch immer, ja, also ich sehe natürlich einen gewissen Appeal, und ich sehe, warum das atmosphärisch ist, aber mir ist es einfach zu doof. Also wirklich zu eindimensional, ne? Bis ich angefangen habe, und das ist noch gar nicht so lange her, Rogue Trader zu spielen. Dieses Warhammer 40k Rollenspiel von Owlcat, von den Pathfinder-Entwicklern. Und auch das ist jetzt natürlich nicht der allergrößte literarische Tiefgang. Aber ich dachte mir, bevor ich anfange, Bücher zu lesen, ne, so weit kommt's noch, dann spiel ich lieber ein Rollenspiel, wo man sehr viel Texte auch lesen muss. Wenigstens ist es noch am Computer. Und da siehst du genau das, was Maurice gerade gesagt hat, oder was ihr beide gerade gesagt habt. dass dieses Universum halt, wenn man in die Geschichten reingeht, wenn man in die Figuren reingeht, facettenreicheres erzählen kann als einfach nur, da ist der Xeno, stampf drauf. So ein bisschen. Und das ist eigentlich klar, ne, weil das kannst du in jedem Universum machen, aber es, ich glaube, und dann gerade im Zusammenspiel halt mit diesem satirischen, mit diesem überzeichneten, damit, dass dann halt doch der Tech-Priester kommt und den Weihrauch anzündet, wenn du einen Bluescreen hast auf dem Rechner. In dem Zusammenspiel finde ich es auch tatsächlich sehr, sehr mächtig.
Es ist natürlich immer die Frage, ne? Man kann ja theoretisch mit jedem Universum was Interessantes machen. Die Frage ist, macht man es auch?
Ja,
ein Universum wird ja nicht nur von seinem Potenzial definiert am Ende, sondern von dem, was kommt. Und das Warcraft-Universum hätte auch einen tolleren Film hergeben können, als es dann letztendlich gab, aber gab es halt nicht und so weiter und so fort. Bei mir ist witzigerweise so, ich sehe das alles und kann das analysieren. Ich habe es nie gebraucht und es ist mir auch eigentlich weitgehend egal. Also ich mag durchaus Warhammer-Geschichten, die da ein bisschen auch interessante Sachen mitmachen. Ich habe, glaube ich, schon mal in diesem Podcast, aber inzwischen ist das alles so lange her, dass man es gerne mal wiederholen kann, ne? Die Caiaphas Cain-Bücher empfohlen. Die sind tatsächlich noch mal ein bisschen bewusster und aktiver Satire. Also ich glaube, vieles von dem, was bei Warhammer als Satire drin ist, kann man ja, glaube ich, auch sehr einfach ausblenden und es einfach als coole Sci-Fi-Action-Serie von militärischen Bros, ne, sehen, die da halt coole Abenteuer erleben. Genau wie bei Star Wars. Du kannst das Imperium, ne, als faschistisch und so weiter sehen und dann eine politische Ebene da haben. Du kannst aber auch einfach coole Auserwählten-Geschichte. Luke ist ein cooler Held, passt schon, ne? Und das ist auch vollkommen okay. Aber Caiaphas Cain geht ein bisschen konkreter in diese Satire rein als ein Kommissar des Imperiums, dessen Job es ja damit ist, für Disziplin an der Front zu sorgen, notfalls auch durch Hinrichtungen von allem, was auch nur ansatzweise wie ein Deserteur aussieht. Und der Clou an der Geschichte ist, dass er selbst eigentlich ein egoistisches, feiges Schwein ist, das eigentlich nur einen bequemen Bürojob haben wollte und durch verschiedene Umstände immer dann, wenn er von der Front wegfährt, halt versehentlich in das feindliche Hinterlager stolpert, das dort gewartet hat und den Hinterhalt aufdeckt und den dann besiegt und dann als Held wahrgenommen wird, der dann vom Imperium A natürlich als Propagandafigur missbraucht wird, um dem gemeinen Soldaten zu zeigen, schau mal, welch kühner Recke, er ist in die Gefahr hineingefahren, das solltest du auch tun. Und dann zweitens auch beauftragt wird, das immer mehr zu tun, obwohl er eigentlich genau das Gegenteil von dem will. Und das ist eine auch überraschend humorvolle Story in dieser eigentlich sehr düsteren Welt und eine recht menschliche, weil dann auch da immer so ein bisschen die Frage aufkommt, das ist halt alles eine Ich-Erzählung, wie weit tut er sich vielleicht auch selber Unrecht, wenn er sich selbst immer als feiges Schwein betitelt und dann rein zufällig schon wieder an der Front Leben rettet und so. Also das ist eine sehr interessante Geschichte. Aber mein Start damals war das erste Dawn of War. Und jedes Warhammer-Spiel könnte ja das erste sein, mit dem jemand mit dem Universum in Kontakt kommt. Das heißt, es gibt so gefühlt die Standard-Warhammer-Geschichte, die eigentlich fast jedes Spiel erzählt. Nämlich stoischer Space Marine-Held landet auf Planeten, kämpft gegen Bedrohung A, meistens ein hirnloser Schwarm, entdeckt dann tiefere Bedrohung B, meistens das Chaos, und tötet das alles. Das ist die Geschichte von Dawn of War 1, von Dawn of War 2, von Space Marine 1 und von Space Marine 2. Ja. Diese Geschichte ist nicht tief. Die ist, finde ich, auch eigentlich für sich nicht super interessant. Also Gabriel Angelos und Titus, das sind beides schon okaye Heldenfiguren. So, ich finde die jetzt nicht scheiße, aber wenn man mal drüber nachdenkt, sind sie stinklangweilig, meiner Meinung nach. Auf irgendwie menschlich-persönlicher Tiefgangsebene. Mhm. Aber sie sind verdammt cool und badass und sie haben fette Schulterpanzer und sie sehen sehr cool aus, wenn sie dem Ork, dem Xeno, ihren Hammer oder ihr Schwert in die Brust rammen. Und das reicht mir bei Warhammer ehrlich gesagt vollkommen. Also die menschliche Ebene, ja klar, ist die nett. Die menschliche Ebene ist mein, oh wow, wenn Space Marine 2 mir zeigt, wie viele Tyranniden es tatsächlich mit seiner Technik auf den Schirm zaubern kann. Da gab es einen lustigen Clip von irgendeinem Streamer, der hat das Tutorial gespielt, glaube ich. Und dann kommt halt dieser Tyrannidenschwarm Und er denkt halt, weil es in vielen Spielen so wäre, das ist so eine Background-Grafik, so das ist die Schlacht, die am Horizont tobt, bis er dann viel zu spät merkt, oh, die sind echt, die kommen jetzt wirklich auf mich zu, das sind Ingame-Objekte, die mich jetzt angreifen, ich hätte die ganze Zeit auf sie schießen sollen. Das reicht mir bei Warhammer. Also Warhammer lebt für mich sehr von der Coolness und ich werde da meinem eigenen Anspruch an mich selber nicht gerecht, eigentlich ein Mensch zu sein, der Szenarien gern auf ihrer tieferen Ebene genießt. Bei Warhammer weiß ich, dass die da ist, ich brauche sie aber nicht, weil ich find's einfach stylisch und cool.
Du hast, ich will noch als Honorable Mention, weil du es gerade in der Aufzählung vergessen hast, Warhammer 40k Boltgun erwähnen, diesen Retro-Shooter, weil der schafft es, deine super simple Blaupause noch simpler zu machen, weil da kommst du auf den Planeten als Space Marine und ballerst Chaos weg und da gibt es nicht mal eine versteckte Bedrohung.
Ah, okay.
Das ist alles, was du machst bis zum Ende der Kampagne.
Ich meine, Komplexität, es gibt ja manchmal dann noch so die eine ich habe eine Komplexitätsebene vergessen. Es gibt immer irgendeinen Verdacht auf Ketzerei gibt es immer. Ich glaube auch in allen von mir genannten Spielen, in Boltgun dann wahrscheinlich nicht. Der ist manchmal berechtigt, manchmal nicht. Mhm. Und manchmal gibt es noch eine Komplikation durch Xenofraktion 3, die irgendwie verbündet ist und irgendwie auch nicht. Das sind oft die Eldar, manchmal die Tau, manchmal sogar die Necrons, ja, potenziell, oder eine imperiale Fraktion wie der Adeptus Mechanicus, weil die auch alle, oder die Inquisition, weil die alle so undurchsichtig sind.
Ja, Mann, der korrupte Gouverneur.
Ja, genau.
Ja, wo ist der korrupte Gouverneur, muss man sich fragen, bis man ihn endlich trifft. Ja.
Genau, also ich meine, dadurch ist es ja schon, ich meine, das ist damit eigentlich hat mehr als jetzt manch andere Gaming-Story hat. Ne? Also du hast ja schon mehrere Ebenen, du hast Twists und sowas. Und für jeden, der es zum ersten Mal spielt, ist es ja vielleicht dann auch cool. Weil wie gesagt, ich glaube, die können halt, also erstens weiß man, was der Warhammer-Fan mag. Und es gibt dann immer, also bei jedem Warhammer-Spiel gibt's dann so ein paar Kommentatoren, ich kann das sogar verstehen, die sagen, warum denn schon wieder Space Marines und so. Vermutlich, aber es hat sich halt einfach bewährt, dass diese Story Leute mögen. Und sie ist auch ein guter Weg, um halt, weil jedes Spiel muss ja auch entwickelt werden für Leute, die Warhammer nicht kennen. Und es ist halt, du kannst auch bei Space Marine 2 dich nicht drauf verlassen, unsere Zielgruppe hat sicher alle den ersten Teil von vor 10 Jahren gespielt, ne, bestimmt. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. Und es ist halt eine gute Einführung, worum dieses Universum sich dreht. Du hast halt immer so die ganzen Kernelemente. Du hast die Alien-Bedrohung, du hast die Chaos-Bedrohung, du hast die Bedrohung von innen, du hast dieses bisschen verschwurbelte, alle sind irgendwie sass, ne? Und dann machst du halt damit was.
Ich bin erstmal absolut entsetzt, dass dein erstes Warhammer-Spiel Dawn of War war. Ist jetzt 20 Jahre her, ziemlich genau.
Ja.
Und da war ich schon bei GameStar.
Ich habe damals deinen Test gelesen.
Was? Ja. Echt? Ja. Habe ich bei diesem Test anklingen lassen, dass ich damals keine Ahnung hatte von Warhammer?
Ich weiß gar nicht mehr genau. Fangfrage.
Nee, warte, das habe ich, glaube ich, gar nicht getestet. Ich habe nur einen Meinungskasten geschrieben.
Du warst doch beteiligt auf jeden Fall.
Ja, ich war beteiligt, weil ich halt Echtzeitstrategie sehr mag. Aber ich hatte ja überhaupt keine, also ich wusste nichts von Warhammer. Mein Erstkontakt mit Warhammer, von dem ich auch nicht wusste, dass es Warhammer ist, bis Jahre später, vielleicht Jahrzehnte später, war nochmal 10 Jahre, 11 Jahre früher Space Hulk. Es war damals ein Spiel für DOS, wo man als Space Marine durch so ein riesiges Raumschiff-Wrack, den Space Hulk, ne, durchstapft mit 4 anderen Marines zusammen. Und da sind halt Sheen-Stealer drin, so Tyranniden, wusste ich aber auch nicht. Ich dachte, es wäre ein Alien-Spiel, also auf Basis der Alien-Filme, weil die Viecher halt ein bisschen so aussahen. Und ich fand das absolut fürchterlich, weil es dieses legendär gewordene Setup hatte, dass man da in der Ego-Perspektive durch diese Gänge gehen konnte. Es sah natürlich alles, ne, so aus, wie es damals aussah, aber man konnte da in der Ego-Perspektive durchgehen. Und da hattest du eine große Kameraperspektive, das war der Charakter, den du gesteuert hast, und drumrum einsortiert 4 kleine von deinen Truppmitgliedern. Und ich fand das immer so unübersichtlich, diese ganzen Kameras, und dann wird einer angegriffen, oh nein, da kann ich nicht schnell genug wechseln, dann gibt's immer noch eine Befehlskarte mit so einer Top-Down-Ansicht, und das war mein Erstkontakt, wo ich wusste, wie gesagt, nicht mal, dass es ein Warhammer-Spiel ist, aber ich dachte mir dann so, Uffi, so. Und mein Zweitkontakt mit Warhammer war gar nicht Warhammer. Davon bin ich dann aber ein großer Fan geworden. Das war StarCraft. Weil wenn mal ein Spiel geklaut ist von Warhammer, also gerade von Warhammer 40k, dann ist es StarCraft. Ich habe damals Blizzard mal im Interview gefragt, ob das wirklich so ist. Also nicht, natürlich habe ich nicht gesagt, ihr habt doch bei Warhammer geklaut, ne, sondern habt euch inspirieren lassen von Warhammer. Und dann haben die damals gemeint so, die Tyranniden und die Zerg, das sind ja wohl zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Und unsere Idee für Space Marine war ja eher dieses Cowboy-mäßige Jim Raynor, ne, so mit dem Space Cowboy-Hut sozusagen. Und nicht so wie in Warhammer, dass es alles Space Marines sind in dicken Rüstungen, ist nur Zufall.
Aber ist das inzwischen, weiß man das nicht sogar? Ich weiß nicht, ob es Warcraft oder Starcraft sein, aber eins der beiden war doch wirklich, sollte mal ein Warhammer-Spiel werden und durfte dann doch nicht. Aber ich weiß nicht, welches von beiden es war, ob es nicht sogar Warcraft war.
Das kann sein. Ich weiß nicht, ob das jemals wirklich offiziell bestätigtes Ding ist, aber es läge ja auf der Hand.
Ich wünschte, ich wüsste es. Ich habe neulich nämlich Stay Forever gehört und sie haben ein bisschen drüber geredet.
Ich habe das aber auch so im Kopf, dass das irgendwo mal zumindest sehr glaubhaft transportiert wurde, dass es das ist.
Ich habe es jetzt leider nicht genug greifbar, um es euch einwandfrei zu belegen, dass meine Aussage einer gerichtlichen Prüfung standhalten würde. Ich meine, das war so.
Naja.
Irgendwie wollte, glaube ich, Blizzard schon mal ein Warhammer-Spiel machen in irgendeiner Form.
Ja. Und vor allem legt doch die Settings übereinander, ne? Wie gesagt, Zerg gleich Tyranniden, ja. Eldar gleich Protoss, ne? Also, ne, Space Marines sind Space Marines. Also so weit auseinander ist es dann nicht.
Und sie haben es aber halt tatsächlich geschafft, es uncooler zu machen.
Was?
Also sie können ja noch so stolz drauf sein, dass sie aus Sci-Fi-Rittern Sci-Fi-Cowboys gemacht haben und das ihre coole Originalität war. Aber wie jeder weiß, sind Ritter viel cooler als Cowboys. Und ich meine, also ich die Frage habe, dann also die Wahl, dann nehme ich immer die Ritter.
Ja, das stimmt. Genau, stehen noch nicht überall Kerzen rum, was natürlich schade ist. Einfach, ja. Können nicht genug Kerzen rumstehen auf einem Raumschiff. Aber was ich tatsächlich eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, was ich bei StarCraft halt trotzdem immer geschätzt habe, ist ja nicht das Setting, sondern die Charaktere. Auch da wieder, ich habe jahrelang gepredigt hier, dass StarCraft das Echtzeitstrategiespiel ist mit der besten Handlung. Selbst besser als Warcraft 3, was ja natürlich auch sehr viel Charaktere und Geschichten und dämonische Intrigen hatte und sowas. Also eigentlich natürlich noch sehr viel mehr dann, als es in StarCraft hatte, zumal ja dann World of Warcraft draus entstanden ist, wo inzwischen keiner mehr durchblickt bei der Lore. Aber StarCraft, weil ich halt Science-Fiction-Fan bin, StarCraft war für mich immer dieses, boah, guck mal, ey, du kannst auch in einem Echtzeitstrategiespiel so Sachen erzählen wie Kerrigans Tod, ja, oder halt wie den Verrat von Mengsk und die Rückkehr von Kerrigan dann mit dieser Zerg-Armee, wo du gleichzeitig denkst, eigentlich sind wir die Bösen, aber an sich haben es die Idioten auch verdient. Ne? Und das ist ein bisschen, fängt schon das ein, was ich jetzt auch, ne, bei aller Coolness und bei allen goldenen Lorbeerkränzen und Totenköpfen, was mir doch irgendwie fehlt. Und das fehlt mir tatsächlich auch bei vielen Warhammer 40k-Spielen immer noch. Ich will halt irgendwie Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden und halt nicht nur, hey, guck mal, hier ist eine Bedrohung und dahinter steckt eine noch größere Bedrohung und hey, weißt du, wer am Ende der Bösewicht war? Der Typ, den du am Anfang mal irgendwie die Hand geschüttelt hast oder so. Na, ist nicht immer so, aber ihr wisst, was ich meine. Also so ein relativ offensichtlicher Twist noch, den man dann oft einbaut.
Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, das habe ich nur kurz ein, dass Alan Adham wollte wohl, es hat ein Producer bei Warcraft, Patrick Wyatt, hat wohl mal erklärt, dass tatsächlich Alan Adham die Warhammer-Lizenz haben wollte,
aha,
um mehr Verkäufe durch die Marke zu bekommen. Es war auch wohl eine große Inspiration, aber man hat es einerseits, man hat keinen Business-Deal irgendwie bekommen und es gab auch Kräfte bei Blizzard, die wahrscheinlich durchaus eben zu Recht, wenn man heute zurückschaut, der Meinung waren, wir sollten keine Lizenz machen. Wir sollten in der Lage sein, unser eigenes Universum zu erschaffen, wo wir dann auch die Markenrechte haben, wo wir selber mit der Story machen können, was wir wollen. Und das, finde ich, bringt uns aber sehr gut zu dem Punkt, den du gerade hattest, was, glaube ich, wirklich auch eine Schwäche von Warhammer ist, dass halt das Warhammer-Universum per Definition ist ja erstmal eine Spielwiese für ein Tabletop-Spiel und auch für andere Spiele. Das heißt, da gibt es ja schon auch globalen Story-Fortschritt, so dass dann kommt hier der Primarch zurück und führt die Primaris Marines ein und Cardia fällt. Also es passieren ja schon, auch mit diesem Universum gehen Dinge weiter, aber sehr viele Geschichten, die du in Warhammer erlebst, sind per Definition egal. Ne, dann ist du halt jetzt in Space Marine 2, hat halt Titus war einer von wahrscheinlich gerade 10.000 Space Marines, die gerade auf 10.000 Planeten irgendwelche kleinen, niederen Bedrohungen niederschlagen. Ne, und das ist dann schon wichtig für die Leute in diesem Sektor und sowas, aber du hast jetzt wenig in der Welt bewirkt. Und das ist auch Teil des Szenarios, weil Teil des ganzen Szenarios ist ja so, dass es so riesig ist, dass der einzelne Mensch komplett egal ist. Das ist ja Teil der ganzen Sache von Warhammer. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du dann StarCraft hast, wo halt Blizzard wirklich sagt so, die StarCraft-Spiele erzählen die StarCraft-Geschichte. Da gibt's vielleicht auch Nebengeschichten, aber die Story von Jim Rayner ist die StarCraft-Geschichte, die du hier erlebst. Die entscheidet das Schicksal des gesamten Universums. Und wir spielen ja nicht in Space Marine 2 Gilliman. Ne? Wir spielen halt Titus, der ein Untergebener seines Untergebenen ist. Und das hat natürlich den Nachteil, dass du nie ganz so invested sein kannst in die Story. Und dann, wenn du dann die Story des Universums haben willst, dann ist so, ja, es gibt da schon eine. Das ist so eine 60-bändige Buchreihe, wenn du magst. Die erzählt ja, weil die Horus Heresy erzählt ja wirklich diese Art von Geschichte, wirklich, okay, das ist die Geschichte des Universums. Da siehst du auch die Big Players, den Imperator versus Horus und sowas. Und auch die ganzen kleineren natürlich, aber da ist wirklich, ne, Luke Skywalker und Imperator und Darth Vader und sowas. Und nicht nur irgendein Typ auf einer Hinterwäldlerwelt, der eine von 10.000 Schlachten gerade schlägt. Aber zugänglich ist auch anders.
Ja, ich glaube, diese Indomitus-Ära, die jetzt aktuell läuft, mit dem wiedergekehrten Primarchen Gilliman und so, das sind doch auch schon jetzt, glaube ich, 15 Bücher oder so. Obwohl das ja ein winziger Teil ist, glaube ich, von dem größeren Ganzen. Also da kann man sich. Wie ist es denn, Micha, mit Rogue Trader? Weil du ja gesagt hast, Storytelling bisher eher so, ne? Aber Rogue Trader ist ja eigentlich schon das ambitionierteste Storyspiel, das es je gab im Warhammer-Universum. Ja. Zumindest als halt klassisches CRPG. Ist das denn was dich bisher voll abholt oder ist es dir immer noch ein bisschen zu wenig?
Nee, deswegen meinte ich das vorhin, da funktioniert es für mich. Weil es halt einfach nicht. Das ist jetzt komischerweise konterkariert zu dem, was Maurice gerade gesagt hat und zu dem, was ich auch gesagt habe. Aber da sind es ja dann doch die ganz kleinen Geschichten, die halt spannend sind. Ne? Sonst sind halt diese Figuren, wenn man sie trifft, auch in einem Space Marine 2, sind halt eher so die Abziehbildchen, diese typischen Warhammer, ne, weiß ich nicht, der Tech-Priester. Ja, ist halt so ein Typ mit so Mechanikarmen, der irgendwie dem alle Menschenleben egal sind. Hauptsache, er kann seine Tech beschützen oder sowas oder seine geheimen Experimente durchführen. Ne? Du hast die Space Marines, die dann halt über das Schlachtfeld stapfen. Du hast irgendwie den Kommandanten, dem nur der Wille des Imperators wichtig ist oder wie auch immer. Ne? Also du hast halt immer diese Standarddinger. Und bei Rogue Trader hast du ja zumindest deine Begleiter, die interessanter sind in ihren persönlichen Geschichten und Herkünften. Also du hast die Navigatorin beispielsweise, die man am Anfang auch erstmal, ne, rettet vor einer Intrige in ihrer eigenen Familie und wo man dann erst mit der Zeit halt dann mehr dahinter kommt, ja, was sie so erlebt hat, was sie durchgemacht hat als jemand, der mit dem Warp verbunden ist, ne? Die muss ja starke Psi-Kräfte haben, um überhaupt Raumschiffe durch das All bewegen zu können. Und das hat dazu geführt, dass sie halt eine Spur an Verwüstung in ihrem ganzen Leben hinterlassen hat. Was macht es denn mit Leuten, wenn das so ist? Das kann ich alles aus denen rauskitzeln und erfragen und ja, mit ihnen erleben, auch teilweise in Quests. Und da ist ja die Navigatorin nicht die einzige Figur. Es kann mir auch alles egal sein. Das ist das zweite Schöne an Rogue Trader. Ich kann nämlich auch einfach ein Kotzbrocken sein. Also das Geile ist, man spielt ja da diesen Rogue Trader, einen Freihändler in diesem Warhammer-Universum, wo das Spiel keine Gelegenheit auslässt, wie wichtig du bist. Weil es ist deine Aufgabe, die unerforschten Bereiche des Alls zu betreten, um mit dem Licht des Imperators zu füllen. Und das heißt ausbeuten, bis keiner mehr stehen kann. Ja, das ist deine Mission als Rogue Trader. Und du bist natürlich dadurch sehr angesehen. Und alle, die wissen, was das ist, im Imperium, müssen dir zu Diensten sein. Und immer wenn ich dann zu jemandem hinkomme, der nicht weiß, wer ich bin, dann kann ich mich entweder selber vorstellen und sagen, hey, ich bin Micha. Oder ich sage, ja, mein Truchsess, der auch in meiner Party ist, stell mich doch bitte mal vor. Und dann muss er halt sagen, das ist seine Hochwohlgeborenheit, Micha, Freihändler des Hauses so und so unterwegs, um das Licht des Imperators. Und das ist, ich liebe es, ja. Du kannst halt diesen hochnäsigen Adeligen rauskehren. Ich habe auch gestern mit so einem armen Mitglied der terranischen Armee geredet, der eigentlich nur einen ganz simplen Auftrag hatte, der war aber geheim, weil sie ihm gesagt haben, sagt es keinem nicht, dass es die Chaosrebellen hier rausfinden, ne, die unsere Stadt bedrohen. Und dann kannst du sagen, hey, ja, ich weiß, das ist Geheimnis, aber schau mal, hier sind Kämpfe ausgebrochen und ich sag's ja keinem und so. Und dann sagt er, ja, puh, ich bin so beruhigt, dass ich es endlich erzählen kann. Ich musste das und das machen und dann ist mir das und das Unglück passiert und jetzt bin ich halt hier, ich armer Tropf. Und dann kannst du sagen, ja, habe ich volles Verständnis für. Aber weißt du was? Ich glaube, ich werde dich trotzdem bestrafen dafür, dass du dieses Geheimnis verraten hast. Du kannst ihm dann halt schlimme Dinge antun. Und dann ist noch die Entscheidung drin, ich kann auch selber Ketzer sein. Ne, weil dann findest du halt Artefakte von einer gewissen Macht und kannst sagen, ah, das ist Ketzerei, diese Artefakte zu besitzen, aber gib es mir, ich pass drauf auf. Und dann mal gucken, was draus wird. Ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht durchgespielt, also mal gucken, wo das noch hinläuft, aber du selbst hast eine gewisse Verbindung zum Thema Ketzerei schon von Anfang des Spiels an und das sind halt genau, das meine ich mit facettenreich. Ne? Du bist nicht in dem Fall der strahlende Held, ne? Obwohl ein strahlender Held ist man ja nicht so richtig in Warhammer, aber ne, ich sag nur, wie war das damals in diesem englischen Sketch?
Have you noticed that our caps have actually got little pictures of skulls on them?
I don't,
Are we the baddies?
Are we the baddies?
Are we the bad guys? Are we the baddies? Ja, ja, wir haben Totenköpfe auf unseren Mützen. Sind wir die Bösen? Ungefähr das ist das Imperium in Warhammer 40k. Also bist ja nie so rein gut. Aber in Rogue Trader schaffen sie es halt, da diese, naja, Graustufen oder zumindest Entscheidungen und Geschichten noch reinzustreuen, die das Ganze halt dann für mich überhaupt erst spannend machen.
Es schmerzt mich bis heute sehr, dass ich das nicht spielen konnte, weil ich wollte es streamen und es ist ja natürlich, gehört zum guten Ton, dass du bei so einem Spiel dann erstmal, der erste Stream ist eigentlich nur Charaktereditor, stundenlang. Also mein Baldur's Gate Charakter hieß dann sogar Duo Horas, weil er 2 Stunden zum Erstellen gebraucht hat. Und dann saß ich halt bei Rogue Trader drin und das war tatsächlich, das war noch ein blinder Fleck in meinem Warhammer-Lore-Wissen. Ich wusste nicht, was diese Rogue Trader eigentlich sind. Und ehrlicherweise habe ich so vom Namen her immer gedacht, dass das klingt eher irgendwie so nach so schmugglerartigen Charakteren. Ich wusste nicht, dass das pompöse Adlige sein können, die da irgendwelche Grenzdomänen beherrschen wie Fürsten. Sonst hätte ich mich schon viel früher auch auf das Spiel gestürzt. Und dann habe ich halt in diesem Charaktereditor die adligen Klasse entdeckt sogar, deren ganze Fähigkeiten alle immer anfangen mit du und dann tue Folgendes. Also du, greif an, du.
Du kannst ja jemanden zu deinem Diener machen.
Genau.
Im Kampf. Du bist jetzt mein Diener.
Genau.
Ja, und, ich habe so lange überlegt, diesen Adeligen zu spielen, aber ich dachte mir, nein, ich will Psioniker sein, weil das klingt mir von der Prämisse her einfach spannender, wenn ich selber, nicht alle Latten am Zaun habe, sage ich mal. Ja. Oder sehr nah an der Verderbnis mich immer entlanghangle. Aber ja, total cool.
Und dann wollte ich das spielen und nachdem ich dann 2 Stunden diesen Charakter gebastelt habe, hat das Spiel einfach immer meinen PC neu gestartet, wenn ich ins Spiel gehen wollte.
No.
Das hatte ich auch, also es ist wirklich nicht nur gecrashed, es ist wirklich den PC neu gestartet. Und irgendwann war der Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt ein bisschen Angst, das noch häufiger zu probieren, weil das ist ja die Art von Bug, wo du dich fragst, okay, fried das gerade meine Grafikkarte und ich krieg's nicht mit. Und dann habe ich es erstmal beiseite gelegt und es war sehr enttäuschend, weil auch der ganze Chat schon sehr heiß drauf war, diesen Arschloch-Charakter in Aktion zu erleben, aber ich will es auf jeden Fall noch nachholen. Es zeigt, finde ich, nochmal, was du auch vorher wissen, was wir jetzt alle, glaube ich, schon ein paar Mal ausgeführt haben und was Warhammer, finde ich, als Setting ganz cool macht. Es ist ein Szenario, aus dem du so viel rausholen kannst, wie du möchtest oder auch nicht. Also wenn du einfach eine coole Sci-Fi-Action-Story mit coolen Space-Rittern erleben willst, ne, No Judgment, mag ich auch ab und an einfach gerne, dann ist es das. Aber wenn du ein bisschen tiefer gehst, viele dieser Konzepte haben ja diese tieferen Facetten, die man durcharbeiten kann, wenn man möchte, ne, die ganze Geschichte mit dem Warp und was ist das eigentlich? Und was sind die Chaos-Götter? Ne? Okay, man kann sagen, ach, coole dunkle Götter, die halt ne so coole Bedrohungen sind und sowas, aber sie personifizieren alle verschiedene Aspekte der menschlichen Natur, die auch nicht auszulöschen sind und deswegen so gefährlich sind und haben ja alle auch irgendwo sogar Aspekte, wo quasi du, also am ehesten vielleicht Korn nicht, bei Korn ist der positive Aspekt Tapferkeit und das ist so ein bisschen alibimäßig, habe ich das Gefühl, für einen Gott, der auf einem Thron von Schädeln sitzt. aber halt vor allem so Slaanesh und Tsiinch sind halt so ein bisschen so ja, Slaanesh fängt erstmal an mit, willst du nicht vielleicht ein schönes Leben haben in dieser Scheißwelt, ne? Wäre das nicht irgendwie legitim,
ja,
mal dir ein bisschen das Leben auch zu genießen? Und dann fängst du halt damit an und packst die Menschen bei ihrer Genusssucht, bis sie dann irgendwann merken, ja scheiße, jetzt bin ich hier gerade in diesem wilden Sexkult, habe gerade ein Kind geopfert, blöd gelaufen. Und bei Zin genauso, dass er halt für Veränderung steht. Und Zin finde ich auch den lustigsten Gott, weil bei Zin ist das Tolle immer, dass er hat es sich so etabliert, dass er immer sagen kann, das war halt Teil meines unknowable plans, so, dass halt dann, ja, natürlich hat jetzt mein Diener gerade verloren, aber du verstehst ja nicht, dass das nur Dominostein 587 war und dass durch diese Niederlage auf diesem Planeten werde ich in 10.000 Jahren Folgendes auf einem anderen erreichen, hahaha. aber halt eben diese psychologischen Aspekte dieser Götter sind ja eigentlich echt interessant, weil sie sich eben aus der menschlichen Natur speisen. Und dann kannst du damit auch, wenn du möchtest, tiefere Geschichten schreiben. Musst ja, aber nicht. Kannst
das,
aber.
Das ist auch einer der größten Pluspunkte, finde ich, bei der Horus Heresy, weil das ist genau das, was mich da so am Ball hält, dass eigentlich immer nur solche Sachen verhandelt werden. Also du hast dann ein Buch, wo es dann nur darum geht, wie die Emperor's Children allmählich dem Chaos verfallen, und das war halt die perfekteste Legion des Imperiums, ja, die immer darauf geachtet haben, weil ja jede Legion von Space Marines folgt ja so einer eigenen Idee, ja, und die bei den Emperor's Children ist es halt Perfektion, was immer das dann konkret heißt. Und sie wollen immer die perfekte Ausführung all ihrer Techniken, die perfekte Taktik, und ihr Primarch, der Fulgrim, ist halt eben auch das Sinnbild von Perfektion, so ein riesiger strahlender Held mit wallendem weißen Haar. Und dann nehmen sie eben, wie das halt die Space Marines so machen, sie überfallen halt einen unschuldigen Planeten und bringen halt alle Aliens um. Und dann entdecken sie dann unten so einen Tempel mit einem Schwert drin. Und alle, die halt in diesem Tempel drin waren, merken dann in den Wochen danach, dass irgendwie, sie haben sich halt so toll gefühlt, als sie in diesem Tempel unten waren. Und es hat ihnen so einen Kick gegeben. Aber irgendwie kriegen sie den nicht mehr erreicht. Und je nachdem, wer eben die Person war, die da drin war, wirkt sich das unterschiedlich aus. Also zum Beispiel zu Zeiten der Horus Heresy haben alle Space Marine Legionen noch so Dokumentatoren bei sich. Also normale Menschen, die halt Fotos machen, Bilder malen, alles aufschreiben und so, um diesen großen Kreuzzug der Menschheit zu dokumentieren. Und dann hast du dann eben die Point of View von einer Malerin, die halt diese perfekten Farben, die sie nach ihrem Besuch in diesem Tempel da gemalt hat, einfach nicht mehr so hinkriegt. Und sie mischt dann immer wildere Farben an und fängt dann irgendwann an, ihre Exkremente und so weiter da rein zu mischen und so wilden Kram. Und selbst als das dann nicht mehr hilft, fängt sie an, Leute umzubringen, weil dieses Blut, das sie dann in ihre Farben mischt, hat so eine schöne Strahlkraft und so. Und ähnlich, weil es halt Warhammer ist, wird es halt immer weiter gedreht bis zum absoluten Extrem, bis diese arme Frau da am Ende in ihrem eigenen Mist lebt, umgeben von stinkenden Leichen und halt an diesen Bildern rumkritzelt. Und das ist halt eine von den Hauptcharakteren von diesem Buch. Und Gleiches hast du bei der Musik, ja, die Emperor's Children, als sie dann im Chaos verfallen, haben ja, glaube ich, diese Soundwaffen, ja, und das wird da so ein bisschen aufgegriffen.
Noise Marines.
Dass sie halt so eine große Konzerthalle haben und eine der weltbekanntesten Sängerinnen oder galaxisweiten Sängerinnen, die dann immer abgefucktere Musik macht, bis am Ende ihre Musik dann ähnlich wie bei Das Parfum halt so eine wilde Orgie auslöst, wo alle sich gegenseitig zerfleischen und so. Und Gleiches gilt dann eben auch für die Space Marines und für Fulgrim selbst als Primarch, der dann halt immer extremer wird, immer gewalttätiger, weil irgendwie diese Idee, und dann merkst du eben auch, und das finde ich ganz cool, dass diese Ideen, mit denen sie da reingehen, die Idee von Perfektion, von Ästhetik, von und so weiter, dass das ja als Konzept schon so gewisse Fragen, ne, die griechischen Philosophen, die sich damit beschäftigen, und das finde ich dann wiederum geil, dass das halt dann schon eigentlich ja eingebettet ist in so eine sehr dumpfe, wir ballern gegeneinander Geschichte, aber dass dann ja schon ernst gemeinte Konzepte mal so ein bisschen durchgesponnen werden in diesem überdrehten satirischen Universum. Und du hast dann eben diese paar Leute, die ihren kühnen Verstand bewahren und versuchen, sich da durchzumanövrieren. Und das ist eigentlich das, wo mich die Horus Heresy am meisten kriegt. Wenn auch Horus, der ja eigentlich im ersten Buch beschrieben wird als ein total cooler Typ, der eigentlich nur das Beste will, einfach zu verfolgen. Bin halt ein Star Wars Fan, einfach zu verfolgen, wie der zur dunklen Seite überwandert.
Mhm.
Das ist einfach zeitlos gut. Diese Fallen Hero Stories kriegen mich immer wieder.
Das ist ein klassisches Rezept. Aber ja. Ich bin auch im weiteren Sinne, weil du es auch so schön beschreibst, ich bin ein Fan von Geschichten und Universen, die dann so Ideen nehmen und sie einfach immer weiter spinnen und zwar weiter als viele andere es machen würden. Ich sage jetzt nicht irgendwie, weil andere sich nicht trauen oder sowas, weil es halt nicht deren Konzept ist oder sowas, aber halt wirklich immer weitergehen, okay, das, du bist halt in einer lebensfeindlichen Galaxis und so weiter und so fort, okay, was würde denn passieren? Was ist denn so, okay, was ist denn das ultimative Endresultat? Wie sieht ein Imperium aus, das da noch überleben kann? Oder man sagt ja nicht, dass das die einzige mögliche Option ist, aber es ist eine sehr glaubwürdige, finde ich, dass dann der Mensch halt immer weiter zu, okay, wir brauchen wirklich ganz strikte Ordnung und alles, weil ja. jedes kleine Fehltritt ist ja sofort Ketzerei und Tyranniden sind da und sonst was und so weiter und
aber,
so fort.
Aber das ist es ja, wenn du siehst, was das Chaos auslösen kann, und das ist ja der Trick, den sie ganz oft machen bei so bösen Imperien, du gibst ihnen einen Gegner, der halt noch böser ist,
ja.
Und dann kann man sich wieder reinversetzen, aber das ist ja das, was Warhammer ganz viel macht, dass du dir schon überlegst, okay, ich habe ja jetzt mehrfach gesehen und erlebt, was das Chaos anrichten kann. Ja gut, da würde ich wahrscheinlich auch sowas wie die Inquisition gründen.
Ja.
Und am Anfang halt auch da wieder mit besten Ambitionen, weil ursprünglich fängt es ja an mit, wir wollen verhindern, dass sich halt diese Art von Chaos nochmal ausbreitet. Und dann merkst du halt, okay, das ist ein Boot, das überall leckt. Und du musst halt immer extremer werden, um halt diese ganzen Lecks, wie auch immer, zu stopfen. Und dann hast du halt am Ende die Imperialinquisition und Inquisitor Eisenhorn. Und am Ende hast du eigentlich fast keinen Unterschied mehr manchmal zwischen denen, die das Chaos aufhalten wollen, und dem Chaos selbst. Und das finde ich halt einfach super faszinierend.
Ja, und ich, also, das ist super beschrieben, weil ja damit gerade das, was den Menschen ausmacht, doch eigentlich genau das ist, was die Menschheit in die Verderbnis führt. Deswegen brauchen sie ja diese strenge Ordnung. Das heißt, wenn du einfach mal einen schönen Tag haben möchtest, ja, wenn du einfach mal deine Ruhe haben möchtest, wenn du vielleicht ein schönes Bild malen möchtest, ja, sind sofort die Mächte des Chaos da und flüstern dir zu, aber hey, willst du es nicht mit dem Blut deiner Feinde malen? Oh, du hast übrigens Feinde. Wusstest du gar nicht, oder? Und das ist so gut, ja, also sozusagen die Menschheit gegen sich selbst verkehrt, und daraus resultiert halt diese rigide Ordnung, die einen kompletten Planeten niederbrennt im Namen der Inquisition, weil da einer gesagt hat, hey, ich glaube, der Imperator hat auch manchmal einen schlechten Tag oder sowas. Ketzerei, das ist das Einfallstor des Bösen.
Was man da auch, finde ich, ganz nett sieht, und das ist was Besonderes von Warhammer und ein paar anderen Universen, aber ich mag das, Universen, die für diese Art von Spiel geschaffen wurden, haben oft die Eigenheit, dass es sehr viele, sehr distinkte Fraktionen gibt, weil ein Ziel ja des Warhammer Tabletops ist, dass jeder Spielertyp ein Space Marine Kapitel findet, das er cool findet. Ein bisschen ähnlich wie bei Magic, wo es diese 5 Farben gibt in verschiedenen Kombinationen, weil der Gedanke ist, du brauchst für jeden Spielertyp irgendwas, was er direkt sieht und denkt, boah, die finde ich ja cool. Und das führt dann aber dazu, dass das sehr viele sehr cool ausdefinierte Fraktionen und auch Unterfraktionen hast. Wie du gerade sagst, Demi, dass du halt dieses Kapitel dann der Space Marines hast, das voll auf diese Perfektion und so weiter geht und dann dadurch abdriftet und sowas. Dann ich bin natürlich, das wird jetzt niemand überraschen, sehr von den Thousand Suns angesprochen, die auf Hexerei setzen und auch mal nur die beste Absicht hatten, halt alles Wissen zu erlangen, ne, das wir halt brauchen in dieser Welt, um zu bestehen, weil wenn der Feind Psionik einsetzt, warum sollten wir sie nicht auch haben? Und dann diese coole ägyptische Ästhetik irgendwie haben, also kennen jetzt ein paar von euch gerade auch frisch aus dem Gaming, aber das hat halt eben, also diese Art von Welt hat eben oft den Nachteil, dass sie nicht ganz so die eine kohärent durcherzählte Story hat, aber sie hat den Vorteil, dass da sich sehr viel drin findet, was man cool finden kann. Weil es literally wahrscheinlich so auch mit Psychologie, mit Spielerforschung und sowas drauf ausgelegt ist, wer sind unsere Spieler, was wollen die? Okay, wir brauchen dieses Space Marine Kapitel und dieses, weil dieser Spielertyp mag eher die Haut drauf, dieser mag diese Ästhetik und so. Und das führt dann, finde ich, oft zu recht cool ausgestalteten Welten. Ist bei Magic ähnlich so. Magic hat nicht so die eine geile, durchgehende Story, aber hat sehr viele, sehr coole Welten und Archetypen.
Ich finde, das ist auch ein bisschen die Antithese zu einem Star Wars oder auch zu einem Star Trek, die sich ja sehr schwer tun, mit Erfolgen, aber ne, irgendwie Geschichten zu erzählen, die weggehen von den eigentlichen Hauptfiguren. Also gerade Star Wars hat sich ja sehr schwer getan, von den Skywalkers wegzukommen. mal und da ein neues Kapitel aufzuschlagen. In Endor haben sie es super geschafft, ja, finde ich,
auch
um mal eine
andere
Facette,
ne,
zu zeigen. Ja. Ja, und bei Star Trek auch, dann, ne, klar, ich kenne halt, ich mag meine Brückenbesatzungen und ich könnte mir vorstellen, in diesem Universum kann man noch eine Million andere tolle Geschichten erzählen, aber macht es doch erstmal, ne? Lower Decks, ja, ist cool, aber es ist schwierig. Und wenn du ein Universum hast, was eh schon drauf ausgelegt ist, sehr viele unterschiedliche Blickwinkel, Fraktionen, Figuren zu haben, die eigentlich nur hinaufschauen zu den Großen, die da oben ihre gottgleichen Schlachten führen, so die Primarchen gegen die Weltenschiffe oder was auch immer da alles rumschwebt, und du bist halt doch ein paar so Gehaltsstufen drunter und guckst halt hoch und sagst, naja, okay, rotte ich mal lieber doch hier die Ketzer aus bei mir zwei Straßen weiter, weil, ne, da will ich mich gar nicht einmischen. Das ist vielleicht sogar ein Vorteil, den dieses Universum hat gegenüber anderen großen Sci-Fi-Universen.
Ist aber natürlich auch wiederum ein Risiko, weil, also, das habt ihr jetzt alle schon ein bisschen erwähnt. Also Maurice meinte zwar, dass jedes Warhammer-Spiel so ein bisschen wieder bei Null startet oder man reinkommen kann, aber ich finde schon, das Warhammer-Universum in seiner Lore ist vergleichsweise unzugänglich. Also allein jetzt in Space Marine 2, da, also wenn ich da nicht gewusst hätte, wer die Death Watch sind oder,
das stimmt,
so, oder Death Guard, ja, man checkt ja am Anfang gar nichts. Wer ist Titus? Warum ist er da bei dieser Legion? Wo wird er jetzt hinversetzt? Warum wird er da jetzt hinversetzt? Warum war er vorher da? Wer ist der Typ mit dem Totenkopf? Gegen wen kämpfen die jetzt? Was ist das für ein Planet? Warum? Und wenn du dann noch nicht weißt, was das Imperium ist, also ich finde, das war was, was mir immer schwer gefallen ist. Oder du spielst dann Dawn of War 1 und 2 und denkst, ah ja, cool, die Blood Ravens werden bestimmt super wichtig sein für das gesamte War. Das sind bestimmt die Haupt-Space Marines. Und dann merkst du, nee, das ist literally das unwichtigste Chapter, das es gibt. Also,
ja, weil sie extra für das Spiel erfunden wurden und sonst nirgends überhaupt vorkommen.
Kommen nirgendwo mehr vor. Es ist wirklich vielleicht mal Skin irgendwo.
Ja.
Und bei der Horus Heresy, die ist zwar am Anfang gut für den Einstieg, aber das ist ja auch eine große Kritik, die sie sich gefallen lassen muss, dass sie komplett zerfasert. Also du hast dann ja, ne, bei über 60 Büchern, du liest die ersten drei und denkst dir, jawohl, das geht ja hier eins aufs andere und Horus und Riesenverrat und jetzt kommt dieser riesige, nee, dann fangen wir in Buch 4 wieder woanders an und in Buch 5 nochmal und in Buch 6 erzählen wir die Anfangsgeschichte der Dark Angels auf ihrem Planeten und das Imperium kommt überhaupt erst im allerletzten Drittel des Buches, weil ja diese Space Marine Chapter wegen der Primarchen, die halt im Universum, also dann, es ist wieder so verwirrend, dass du dann doch wieder in Wikis gehen musst, um zu verstehen, warum musste der Imperator seine eigenen erschaffenen Primarchen überall in der Galaxis einsammeln gehen? Ah, weil das Chaos die da verteilt hat, statt sie einfach nur umzubringen.
Ja.
Okay. Und was genau? Also, ich finde, es ist sehr, sehr unzugänglich. Und ich bin ja jemand, der sich wirklich in Marvel und DC Comics eingearbeitet hat, aber ich finde, das Warhammer-Universum war mit die größte Herausforderung, irgendwo so einen richtig festen Fuß reinzubekommen, von dem man dann auch weiter branchen kann, bis man irgendwann auch das Gefühl hat, man checkt, was es eigentlich, worum es eigentlich geht.
Ja. Was auch ein bisschen daran liegt, dass es nicht so diese eine, hatten wir eben schon, diese eine Geschichte gibt, wo man einfach sagen kann, zum Beispiel, wenn du checken willst, worum geht's in Herr der Ringe, so, dann, ja, liest die Gefährten. Und das ist der offensichtliche, das ist die Story, da geht's los. Und das hat halt Warhammer viel weniger. Da ist so, okay, es gibt ein paar Rampen so in dieses große Ganze und du kannst irgendwo anfangen, kannst auch mit dem Tabletop anfangen. Es gibt ja eben die Codex-Bücher, die dir schon so ein bisschen auch eben erklären, aber vor allem durch die Fraktion, um die es dann da gerade geht. Was ist denn deine Fraktion? Aber es gibt nicht so, okay, das ist Band 1 der Warhammer 40k-Geschichte, ne, wo du sagen kannst, das gebe jedem Einsteiger. Das gibt's in der Form nicht. Oder falls es das gibt, liebe Leute, korrigiert mich gerne. Vielleicht kann er mit den Kommentaren, könnt ihr mal eure Einstiegsrampen teilen. Aber es wird dann immer, es gibt verschiedene Lore-YouTuber, die auch irgendwie sagen, so die ganze, es gibt sehr viele, glaube ich, Warhammer-Videos im Sinne von die ganze Lore in so und so vielen Minuten und es werden immer mehr Minuten, weil die Lore immer größer wird. Aber es gibt, glaube ich, gar nicht so sehr eben das, weil sich, glaube ich, die Einstiegsprodukte halt bewusst eher ans Spielerische richten. Also ein Warhammer-Einsteigerprodukt ist dann eher ein Starter-Kit, hier hast du deine Basic Space Marine-Armee, mit der du eine Runde spielen kannst und so, aber nicht so sehr, hier hast du die Lore in ihrer Gesamtheit, weil die auch eigentlich zu groß ist inzwischen, um welches Einsteigerprodukt würde alle Völker abdecken und dann, okay, ich weiß jetzt, wer die Space Marines sind, wer sind eigentlich die Tau nochmal? Ne? ja.
Hallo, die Tau sind super, die kennen wir seit Dawn of War. Soulstorm?
Ja, ja. Die kam in Dark Crusade.
Ja, in Dark Crusade.
In Dark Crusade, ja, okay, genau. Die guten alten Tau, die mochte ich immer
Soulstorm
sehr.
Soulstorm hatte dann die Dark Elder und die Sisters of Battle.
Ja, vor allem hatte Soulstorm diese coole Kampagne, die man über mehrere Planeten hinweg kämpfen kann, ne? Wo du über so ganze Sektoren hinweg, wo sich alle gegen alle natürlich bekämpfen, wie sich's gehört in Warhammer, aber du konntest halt so von Planet zu Planet springen und diese Schlachten. Das fand ich, das habe ich mir immer gewünscht, so ein richtiges 4X-Strategiespiel in dem Universum. Ja. Genau, wirklich so die komplette Galaxiekarte. Es gab ja Warhammer 40k Mods für Stellaris. Wie könnte ich das nicht erwähnen, wenn ich mit euch zusammen podcaste?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es gibt's für einige Spiele. Es gibt, ich weiß nicht, ob für Sins of a Solar Empire auch zum Beispiel, aber ich könnte es mir vorstellen. Also es wird schon gerne gemoddet, weil es halt cool ist und Leute sich das wünschen.
Ja.
Es gibt als 4X, glaube ich, nur Gladius, was eher auf einem Planeten spielt. Ja. Aber nicht so dieses.
Und Gladius ist kein 4X. Ich habe Gladius super gerne gespielt, als es damals rausgekommen ist. Aber da wurde ja dann sehr viel tatsächlich auch beworben mit 4X, ne? Explore, Exploit, Expand, Exterminate. Wenn wir ehrlich sind, ist es hauptsächlich Exterminate, weil es hat nicht viel zu tun mit Civilization. Es spielt auch nur auf einem Planeten, ne? Aber man könnte immer noch sagen, es ist das Warhammer Civilization. Aber das ist es nicht. Das ist halt einfach ein Rundentaktikspiel. Aber dafür ein cooles, ja, wo man halt gucken muss, wie in Civilization auch, welche Einheit positioniere ich wo auf den Hexfeldern. Die richtige Aufstellung ist der Schlüssel. Jede Einheit hat andere Fähigkeiten. Jedes Volk hat andere Spezialfähigkeiten, was dann da vor sich hin kämpft. Also gar nicht so schlecht. Was ich eigentlich sagen wollte ist, was ich zuerst sagen wollte, ist, viele von den Mod-Projekten schlafen halt leider ein. Also ich glaube, auch viele von den Mod-Projekten bei Stellaris sind zwischenzeitlich dann eingeschlafen, weil es halt von den Leuten in ihrer Freizeit gemacht wird. Aber ich glaube, der Erstkontakt, gerade wenn man auf Warhammer Videospiele guckt, der Erstkontakt ist nie die Story und nie das so die Lore, die Hintergrundgeschichte, sondern immer die Coolness.
Mhm.
Und das Setting und die Atmosphäre.
Wie bei mir auch damals, genau.
Ich glaube, ne, genau. Ich glaube, das ist immer der Hebel, den sie haben. Und ich glaube, Slytherin, ne, Gladius Relics of War veröffentlicht haben oder Battle Sector oder ich glaube, die würden jede Woche, wenn sie könnten, ein Warhammer-Strategiespiel rausbringen. Einfach, weil sie wissen, wenn wir einen Trailer machen, in dem man irgendwie Space Marines, Orks bekämpfen sieht oder in dem man diese kathedralenhaften Raumschiffe sieht, die aussehen wie der Kölner Dom, an den jemand so Saturn 5 Raketen geflanscht hat, im Imperium of Man, dann haben wir alleine schon dadurch Aufmerksamkeit, weil die Leute sagen, oh, wie cool sieht das aus? Dass es im Spiel selber dann gar nicht so cool aussieht, ist dann vielleicht erstmal nebensächlich. Aber diese Render-Trailer, und die macht ja Games Workshop inzwischen sogar selber für die Erweiterung vom Tabletop.
Ja, da waren noch ein paar geile dabei.
Ja.
Und die sehen wahnsinnig gut aus. Also daher kommt ja auch immer dieses, mach doch bitte mal einen Film oder eine TV-Serie, weil diese Render-Trailer so cool aussehen. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist, wo wir bei diesen kathedralenhaften Raumschiffen sind, das Battlefleet Gothic Armada, was ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, vom Gameplay her so eine 2D-Seeschlachtsimulation ist, mit Raumschiffen. Nicht schlecht, also ich mag das, ich mag eher alles, was im Weltraum ist. Aber die Trailer...
Die Trailer,
Alter,
waren so gut.
So gut.
Der eine Release-Trailer, glaube ich, wo sie einfach diese Schlacht erzählen, das ist einer der besten Spiele-Trailer, finde ich, die es je gab. Der macht dir so Bock auf das Spiel.
So gut.
Und ein bisschen schade ist, ich finde gar nicht schade, dass es eben eher dieses eigentlich Seeschlacht-Gameplay hat, weil ich finde, das ist cooles Gameplay. Schade ist nur, dass das Spiel tatsächlich, die Schlachten sind viel kleiner im Spiel, als dieser Trailer suggeriert. Ja. Ne, da gehen 20 gegen 20 Schiffe und sehr viel von Battlefield Gothic Armada verbringst du mit 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 Schlachten. Ich glaube, später wird es schon noch mal größer. Und ich glaube, der 2er ist auch noch mal größer geworden. Aber es war nicht ganz diese Epicness, die es versprochen hat. Trotzdem ein gutes Spiel. Ich habe das gerne gespielt. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, ne, warum es weiterhin viele Warhammer-Spiele gibt, einerseits. Aber andererseits vielleicht auch die eben, das hatten wir auch schon ein bisschen, nicht immer die besten sind. Es gibt da natürlich Ausnahmen, also zum Beispiel Dawn of War, finde ich, ist einfach unabhängig des Szenarios eins der Top-RTS, die es je gab. Da könntest du jedes Szenario draufstecken und es wäre mechanisch ein gutes Spiel, wie man daran gesehen hat, dass Relic danach Company of Heroes gemacht hat mit dem Weltkrieg, einem unglaublich langweiligen Setting meiner Meinung nach, und es war auch immer noch ein Top-Spiel. Da war einfach ein sehr guter Entwickler am Werk. Oder Creative Assembly zum Beispiel mit Total War. Es gibt da, glaube ich, halt so ein gewisses Level an Entwickler, für das Warhammer-Spiele attraktiv sind. So, du bist du bist halt noch nicht Blizzard-Niveau, so, dass du einfach eine riesige eigene IP hast. Zum Beispiel, ich glaube auch, es war mal im Gespräch, zum Beispiel, dass Bethesda hat Game of Thrones abgelehnt, weil sie gesagt haben, sie wollen halt lieber ihre eigenen IPs machen. Also so die ganz großen, etablierten Entwickler, die wollen halt nicht auf Lizenzen arbeiten. Bei Warhammer ist manchmal noch die Ausnahme, wenn die Entwickler einfach selbst riesige Fans sind, was passieren kann, weil es viele Warhammer-Nerd-Fans gibt. Also ich glaube, bei Creative Assembly kam das auch daher zum Teil. Aber man erhofft sich halt durch diese Marke einen Push. Das bringt aber nur was, wenn du noch kleiner bist als die Marke. Und die Marke ist ja ein Nerd-Ding, aber jetzt auch nicht das größte Nerd-Ding der Welt. So, also es ist ja auch nicht zum Beispiel Herr der Ringe oder Game of Thrones. Und gleichzeitig gibt's dann, glaube ich, auch viele Entwickler, die sich das halt erhoffen, aber selbst halt noch nicht ganz die Ressourcen haben, riesig krass gute Spiele zu machen. Und dann kommen halt oft auch ein bisschen so nischigere, manchmal nette, manchmal nicht so gute Warhammer-Spiele raus, wo sich halt der Entwickler erhofft hat, vielleicht kriegen wir mit dieser Lizenz so ein bisschen einen Durchbruch, den wir für uns nicht schaffen würden.
Aber ich habe zumindest den Eindruck, dass im Schnitt wäre meine These, die Warhammer-Spiele an Qualität eher gewinnen. Also ich habe mir irgendwie ein Video angeschaut mit sämtlichen Warhammer 40k-Spielen, die jemals veröffentlicht wurden. Das ist so ein Ein-Stunden-Ding. Und das ist ja teilweise so gruselig. Also das Space Hulk von dir war da auch dabei, Micha. Aber auch so das Tau-Spiel, Fire Warrior oder wie es hieß.
Also ja, Fire Warrior, ja.
Das war ja schrecklich, ja. Und heute hast du halt wie heißt es? Chaos Gate. Also Chaos Gate, was ja schon in der zweiten Reihe eigentlich ist, was Budget und so weiter angeht, was noch echt gut war. Und dann hast du aber eben auch ein Space Marine 2. Also ich meine, wie krass dieses Spiel einfach aussieht und was es technisch umsetzt und so, das kann ja wirklich auf AAA-Niveau schon mithalten. Und dafür, dass es halt in Anführungszeichen nur Saber Interactive ist. Ich finde schon, dass im Schnitt die Sicherheit im Umgang mit Warhammer steigt. Es gibt da natürlich immer noch sowas wie dieses Rennspiel, irgendwie dieses Ork-Rennspiel.
Das
gibt
aber
immer
das noch ist tatsächlich kleineren. Gar nicht schlecht.
Aber siehst du, das ist halt
ich schaue gerade, ne? Das steht auf Steam bei 77% positiv mit 2600 Bewertungen.
Immerhin.
Im Early Access ist erst vor einem Monat erschienen. Also jetzt, gut, wir sind Ende September, also ist Anfang August erschienen. Ich habe das damals gespielt, als es mal eine Steam-Demo gab. Das ist jetzt natürlich, ist jetzt nicht objektiv auf irgendwie Forza-Niveau oder sowas. Aber die Sache ist, es gibt halt, finde ich, auch Spielprinzipien, die einfach durch das Warhammer-Szenario nochmal gewinnen.
Ja.
Also du sagst halt, du machst so ein lustiges Crash-Racing-Game, was ja ein Genre ist, das für sich schon amüsant sein kann, aber du stülpst ihm noch diesen Skin auf, dass du halt irgendwie langweilige, normale Autos fährst, zu Klump, irgendwie Wreckfest oder sonst was. Bist du halt ein irrer Ork in einem aufgetunten Mad Max-Vehikel und es tut mir leid, die Spiele könnten mechanisch identisch sein. Also wirklich, nur es könnte nur ein Skin sein, es ist einfach nochmal besser dadurch. Ich finde, es gibt Genres, wo einfach der Warhammer-Skin, du musst gar nicht viel machen, sie besser macht.
Das ist ja furchtbar. Das ist ja, ich kannte das nicht. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal.
Ja,
das ist ja fürchterlich.
Season 1 ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es noch Season 1 ist, aber es ist vor einer Weile erst gestartet.
Oh.
Ja.
Weißt du, ich erzähle hier von tiefgründigen Geschichten, wie ich einer Battle Sister vom Adeptas Sororitas helfe, ihr Herz wiederzufinden, nachdem sie einen schrecklichen Fehler begangen hat und so. Und was macht ihr Ork-Rennspiel?
Es gab auch mal irgend so eins, ich suche das gerade. Ein Ork-Flugzeugspiel.
Ja, das Flugzeugspiel, genau.
Wie hieß denn das?
Und es gibt das Ork hier, Blood and Teeth, oder wie es heißt, den Side-Scroller.
Aber auch der soll gar nicht schlecht sein.
Der ist auch nicht schlecht. Das ist von den ganzen Cannoli-Machern, ganz Gorn Cannoli. Also ich meine das damit, das ist echt, grade, im Schnitt sind die echt gut mittlerweile.
Ich finde das ganz interessant, aber ich finde es gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ich hatte es in dem Ausmaß auch noch gar nicht so auf dem Schirm. Es gibt ja mehrere Epochen von Warhammer-Spielen. Es gab durchaus auch Phasen, wo man das Gefühl hatte, die Lizenz wurde relativ wenig rausgegeben. Und man hat sich ein bisschen gedacht, eigentlich schade, weil die ist ja super. Ich glaube, Games Workshop ist auch nach dem, was man hört, nicht immer der einfachste Kooperationspartner, weil die dann teilweise recht genaue Vorgaben machen, was du darfst und was nicht. Aber offensichtlich hat sich das inzwischen auch geändert, weil, also, oder zumindest arrangiert man sich irgendwie, weil ja offenbar jetzt einige Entwickler Bock haben, gute Spiele mit denen zu machen. Dann gab es diese Epoche, und ich glaube, daher kommt immer noch das Klischee, das, glaube ich, bis heute auch existiert, dass gefühlt so jeder Ranz-Mobile-Entwickler die Lizenz gratis hinterhergeworfen bekommen hat und das Qualitätsniveau ziemlich runtergegangen ist an Warhammer-Spielen. Aber wie du richtig sagst, Dimi, das aktuelle Niveau ist eigentlich relativ gut. Du hast wirklich, also ich meine, Sachen
wie 2019, seitdem ist es eigentlich echt stabil.
Ich gehe gerade ein bisschen durch. Du hast Sachen wie eben Rogue Trader. Du hast, also gut, Darktide hatte einen schlechten Launch, aber hat, glaube ich, auch inzwischen durchaus wieder ein bisschen angezogen. Und ich glaube, Leute haben Spaß damit.
Ja.
Du hast natürlich Total War Warhammer, das ist schon eine Weile da. Du hast jetzt den zweiten Teil von Mechanicus. Das habe ich noch nicht gespielt.
Und das erste Teil war auch gut.
Das soll ja wirklich extrem gut sein. Ja. Dann hattest du, wie gesagt, dieses Demon Hunters, was ein echt gutes XCOM war. Das war ein wirklich guter XCOM-Klon, der das schön auf Warhammer gemünzt hat, coole Mechaniken hatte, auch hochwertig gemacht. Also der war wirklich, die Animationen waren geil, die Kämpfe haben sich gut angefühlt.
Inquisitor Mate, wo Micha und ich ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht haben. Und was spielst du so?
Das Warhammer Diablo sozusagen.
Warhammer Diablo, das dann auch am Ende echt gut war.
Das hat sich auch schwer gemacht.
Aber dann mit der Zeit, ja.
Es gab leider das Fantasy Diablo, das nicht so toll war. Ich glaube Chaosbane hieß das.
Chaosbane, ja.
Das war leider echt nicht so toll. Das war ein bisschen traurig. Es würde nochmal einen eigenen Podcast füllen, natürlich. Ne? Aber es ist lustig, wie wir reden über Warhammer und es geht eigentlich fast nur über Warhammer 40k.
Ja, aber Warhammer Fantasy ist ja auch, also.
Warhammer Fantasy ist diese lustige Anomalie, dass es das eine erfolgreichste Warhammer-Spiel, glaube ich, hat, nämlich die Total War-Reihe. Und alles andere an guten Spielen ist, wobei ich glaube, inzwischen dürfte wahrscheinlich Space Marine den Titel des erfolgreichsten Warhammer-Spiels, Space Marine 2, für sich beansprucht haben. Das lief ja auf Steam anscheinend echt gut. Das könnte ich jetzt gar nicht vergleichen. Aber lange Zeit war schon irgendwie so klar, so in der ersten Reihe als Warhammer-Spiel ist Total War und alles andere ist dahinter, aber es sind dafür 20 Spiele. Gut, und Vermintide war ja auch ganz gut. Aber wenn ich jetzt so ich habe einfach Warhammer auf Steam eingegeben und ich scroll das so durch. Du musst echt eine Weile scrollen, bis du auch nur ein Spiel findest, das durchschnittlich bewertet ist.
Wobei also, viele auch als Lizenzleichen wieder verschwinden aus den Stores. Also
das stimmt.
Manche Sachen kann man auch einfach nicht mehr kaufen. Sehr viele von diesen eher nicht so dollen Spielen aus den frühen 2010ern und späten 2000ern sind verschwunden.
Ja. Das stimmt. Ich gucke jetzt gerade mal bei Darktide. Gut, das ist immer noch auf insgesamt nur ausgeglichen.
Oder das, was wir gespielt haben, Maurice, dieses auch Space Hulk, Deathwing.
Deswegen, da hatte ich so Hoffnungen für.
Da dachte ich werde niemals mit Warhammer warm, als wir das gespielt haben und nach 10 Minuten keinen Bock mehr hatten. Und ich meine, im Koop macht jedes Spiel eigentlich Spaß, nur das nicht.
Das war wirklich so, vor allem, das hat ja eigentlich eine ganz nette Grafik gehabt und so und hatte Potenzial.
Und es war die Enhanced Edition, es war ja
das
schon
die Verbesserung, Das war wirklich traurig, ehrlicherweise. Also, aber das war halt noch die Epoche, wo Warhammer-Spiele wirklich sehr durchwachsen waren. Und inzwischen ist es eigentlich so, dass man da relativ optimistisch reingehen kann und selbst die absurden Konzepte, wo du erstmal denkst, ahaha, lustig, jetzt machen sie ein Orc-Racing-Game, jetzt machen sie einen Orc-Sidescroller, jetzt machen sie einen Boomer-Shooter, ne, mit Warhammer-Boltgun, kannst du durchaus reingehen und davon ausgehen, du wirst wahrscheinlich, wenn jetzt nicht irgendwie die Zeit deines Lebens, aber du wirst deinen Spaß haben und du kommst wahrscheinlich du wirst den Kauf auch nicht bereuen. Du gibst da dein Geld nicht ins Nichts.
Der Aufstieg des Warhammer 40k-Universum. Ja. Wie der Primarch aus der Asche.
Das ist doch mal auch jetzt ein schönes Fazit mal hier zum Abschluss. Wir können sagen, ey, ist gerade ganz geil alles.
Ja. Das entspricht uns so gar nicht irgendwie in diesem Podcast. Nee. Das ist viel so positiv. Wir müssen jetzt irgendwie noch
alt und schwach geworden.
Wir müssen jetzt irgendwie noch wir müssen eine schlimme Zukunftsvision noch aus dem Hut ziehen. Was ist denn mit der TV-Serie, die Amazon noch machen möchte?
Nein!
Ja, aber ich meine, habt ihr da Hoffnungen, wenn sie denn tatsächlich irgendwann mal kommt? Sie haben ja gesagt, sie machen sie. Henry Cavill ist ja vielleicht tatsächlich involviert als Darsteller.
Es gibt inzwischen ja leider einige Gerüchte, dass es Probleme hinter den Kulissen gibt.
Naja,
leider weiß ich nicht, wie glaubwürdig die sind und wie ernst zu nehmen die sind, weil sie kommen zum Teil auch, ich meine, man muss es ja leider so sagen, ich glaube, Dimi ist da auch, kennt das noch besser als ich, es hat sich inzwischen auch eine regelrechte YouTube-Industrie entwickelt, bei jeder größeren Serienproduktion Probleme und Gossip und Gerüchte zu streuen. Also es gab es ja ständig, ne? Bei Witcher, die Schauspieler hassen sich alle gegenseitig und bei Rings of Power eigentlich auch und bei The Boys sowieso Und es ist sehr ermüdend. Und leider ist manchmal sind dann auch Kerne der Wahrheit drin. Also bei Witcher zum Beispiel gab es ja offensichtlich irgendeine Form von Problem, muss es hinter den Kulissen gegeben haben, wenn Henry Cavill, nachdem er so leidenschaftlich dafür war, dann da weggegangen ist. Aber wir wissen es halt nie, ne? Wir malen uns gerne aus, dass Henry Cavill ein cooler Typ ist, weil er ist auch ein Nerd und sowas. Aber es kann genauso gut sein, dass er wirklich gesagt hat, ey Leute, ihr zahlt mir nicht so viel, wie Superman mir zahlen würde, ich bin hier raus. Und dann ist der Superman-Deal geplatzt. Es kann ja genauso sein, wir werden es nicht wissen.
Ja.
Deswegen weiß ich auch nicht, was ich auf diese Amazon-Gerüchte geben soll, dass da, das wird da auch gerade ein bisschen hochgekocht in der Szene. Und es kann sein, kann auch nicht sein. Persönlich muss ich zugeben, ich habe mich erstmal sehr drauf gefreut, weil Amazon hat jetzt, ich meine, jede Serienfirma hat am Ende des Tages gute und schlechte Serien, aber Amazon macht schon ein paar auch echt gute Serien, wie The Boys zum Beispiel. Und Henry Cavill ist allermindestens sehr leidenschaftlich und du hast das bei Witcher gemerkt. Also die Witcher-Serie ist nicht an seiner Darstellung von Geralt gescheitert. Das können wir bei allem, was unsicher ist, das können wir objektiv festhalten. Das heißt, da ist viel Potenzial da. Ob es was wird, bin ich nicht tief genug drin.
Ja, was ich mich einfach frage, ist, ob sie das für ein menschenmögliches Budget realisieren können, weil eigentlich ist doch Warhammer 40k eine Serie, wo du nicht auf eine Tonne von Computereffekten verzichten kannst. Alleine schon, wenn Space Marines mitspielen, müssen die ja immer in diesen riesen Exoskeletten drin stecken. Plus die ganzen Hintergründe, die Raumschiffe, das, also.
Es kommt drauf an, was du machen willst. Eben. Aber ich meine, man erhofft sich ja natürlich, dass es eine epische Serie ist.
Nee, die Handlung ist einfach, Typ bekämpft Schwarm auf irgendeinem Planeten und findet dann raus, da steckt noch eine größere Bedrohung dahinter.
Nein, es wird ein Kammerspiel. Zwei Inquisitoren, die in der Kammer stehen und sich halt anschreien und debattieren über das Wesen des Chaos und so.
Warten auf
acht
den
Folgen.
Ja.
Also
ja,
genau. Mit Willem Dafoe und hier Robert Pattinson.
aber das ist ein bisschen mein Punkt. Also du könntest, glaube ich, schon eine Warhammer-Serie in einem akzeptablen Budget realisieren, wenn es zum Beispiel mehr eine Serie um die Inquisition ist, ja, okay. Die jetzt nicht riesige Schlachten schlägt, wo du natürlich auch, du brauchst ein paar hochwertige Sets und sowas, ne? Du brauchst irgendwie eine, hier ist unser Terra-Set
halt und so.
Und ab und an gibt's vielleicht dann mal einen Kampf gegen irgendwie einen Tyranniden-Krieger oder was weiß ich. Die Sache ist natürlich, dass wir alle würden uns wünschen, es wird die epische Space Marine Serie. Wir alle würden uns wünschen, es gibt mal die richtig fette Schlacht. Und da sieht man leider, dass wirklich selbst die größten Serien so zum Teil an ihre Grenzen stoßen. Also selbst Rings of Power, was ja unglaublich viel Geld hatte, war dann der Höhepunkt, so ein paar Orks greifen ein Dorf an. So, ne? Und ab und an siehst du mal für ein paar Sekunden die Numenorische Flotte in ihrer Glorie und sowas. Aber eine riesige, da konnten sie nicht die Schlacht auf dem Pelennor inszenieren für ein Serienbudget, egal wie hoch es war. Und Game of Thrones musste über 10 Jahre im Grunde die Popkultur dominieren, bis wir The Battle of the Bastards bekommen haben, was immer noch ein Witz ist gegen die Schlacht von Helm's Klamm. Also das muss man leider sagen, dass Serien da einfach ihre Limits haben. Und da werden sie sich irgendwas Cleveres ausdenken müssen, wie sie irgendwie das Flair rüberbekommen. Ne? Ich meine, es gibt ja Sachen im Kleineren, wenn du es auch eher so Space Hulk ist ja auch wieder ein Beispiel, ne? Wie du Warhammer hast, aber es ist eher ein begrenzteres Szenario. Es ist mehr Horror im Grunde. Ne? Du hast 4 Marines und ein paar Aliens auf einem Schiff.
Bisschen Riddick-mäßig, ja.
Also man kann da, denke ich, Wege finden. Aber natürlich würden wir uns alle wünschen, dass dann zumindest vielleicht zum Staffelfinale oder sowas irgendwie mal eine fette Schlacht auf jeden Fall stattfindet und sie dafür irgendwie die Ressourcen finden.
Ja, das ist doch der Traum. Das ist doch der Traum, den man immer hat, wenn man so ein Universum liebt, zu sagen, ich will sehen, was ich bisher vielleicht nur lesen oder vielleicht in Videospielen erleben konnte. Ich will das sehen auf der großen Leinwand oder zumindest halt als TV-Serie. Ich will, dass jemand auf den Stufen des goldenen Throns steht, ja, und irgendwie in den Fabriken des Mars und was weiß ich, auf Cardia im Herzen des Chaos und nicht wie zwei Leute sich gegenseitig diskutieren über das Wesen des Menschen.
Richtig.
Auch nett. Mein Vorschlag aber, wenn die Inquisition, das schließt jetzt einen Kreis, den ich nie vorhergesehen habe. Ich habe nämlich eine Trivia-Info rausgesucht gehabt zu Warhammer 40k, wo ich mir dachte, ich schreibe es mir mal auf, vielleicht braucht man es irgendwann. Bam, ist der Moment gekommen jetzt zum Abschluss dieses Podcasts. Wenn es die Inquisition behandeln sollte, diese TV-Serie, dann möchte ich als Henry Cavills Charakter gerne den ersten jemals namentlich benannten Inquisitor der Warhammer 40k-Geschichte. Der hieß nämlich Obi-Wan Sherlock Clouseau. Weil eine Mischung war zwischen Obi-Wan Kenobi, Sherlock Holmes und Inspektor Clouseau.
Das ist der Kanon? Ist der?
Ich glaube, das habe ich mal in irgendeiner unserer Listen als Trivia reingeschrieben.
Ja.
Ich google den jetzt.
Das kann doch gar nicht sein. Die Wikis, die ich konsultiere, und das sind die richtigen Wikis.
Die seriösen Wikis.
Ja, genau.
Mein Google ergänzt mir auch direkt, wenn ich Obi-Wan Sherlock eingebe, ergänzt es mir Clouseau.
Siehst du, gleich Henry Cavill auf Insta anschreiben. Obi-Wan Sherlock Clouseau. Da wussten sie. Deswegen meinte ich vorhin, das ist so ein lächerliches Universum. Ja, jetzt.
Es gibt hier einen Artikel. The Story of Warhammer's First Inquisitor, Obi-Wan Sherlock Clouseau.
Ja.
Warhammer started the group of mates messing around, basically. Aha. Mhm.
Genau. Und draus geworden ist ein richtig cooles Universum, sogar mit coolen Spielen. Leute, es war mir ein Fest. Endlich mal wieder OG-Podcast in der Runde. Es hat mich sehr gefreut und dann noch mit so einem schönen Thema.
Wir haben den Imperator stolz gemacht.
Ja, ich glaube, der Imperator sitzt ja hier in der Runde. Ich weiß nicht, ob er stolz ist.
Stimmt.
Ich habe jetzt halt einfach noch. Mich jetzt komplett zum Abschluss noch zerstört. Ich habe jetzt gar nichts Cleveres mehr zu sagen. Das ist ja schrecklich. Warum? Ich mag auch, wie die das hier beschreiben. Obi-Wan Sherlock Clouseau is a relic of the past, a reminder of days gone and a symbol of what we will never have again.
Ja, und wenn eines Warhammer ist, dann doch das. Ja. Ja, das fasst doch das Warhammer-Universum perfekt zusammen. Ein Relikt der Vergangenheit, ein Symbol dafür, was verloren ist und was wir nie wieder haben können. Ja, das ist Warhammer 40k, das Imperium of Man.
Ich habe hier wirklich einen Artikel gefunden, wo sich der Autor, damals hatte Warhammer noch ein bisschen Punk, sagt er.
Ja.
Schön, ja, aber ich meine, ja, beenden wir das hier. Das kann ich nicht mehr toppen. Das ist jetzt mein Tag für heute, dass dieser Charakter existiert, offiziell.
Ja, ihr habt es hier zuerst gehört. Vielen Dank, Dimi, vielen Dank, Maurice. Und vielen Dank an euch alle da draußen. Macht's gut, lasst euch vom Imperator beschützen und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.